Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um die Frage, wie man unternehmerisches Denken, eine Bühne und den Fokus auf Frauen denn zusammenbringt. Und wir reden jetzt nicht über Empowerment-Programme in Management-Ebenen oder Quoten, sondern es geht um eine ganz andere Bühne, auf die Frauen stärker zugehen als in der Vergangenheit, aber die auch von jemandem geboten werden muss. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist die Leiterin der Kulisse Wien. Herzlich willkommen, Alexa Oetzlinger.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, wir zeichnen am Vormittag auf. Liebe Alexa, vielleicht zum Start, nimm uns einmal ein bisschen mit. Was ist eigentlich die Kulisse?
Die Kulisse ist die älteste Kleinkunstbühne in Wien. Gibt es also jetzt seit 45 Jahren, unglaublichen 45 Jahren. Es war eben das einzige Haus damals in Wien. Somit haben die meisten der heute großen Stars dort begonnen.
Und du hast dich 2022 entschieden, da das Ruder zu übernehmen. Vielleicht nimmst du uns auch dorthin mit, zu dieser Zeit. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Wir vergessen sehr gerne, was da gerade los war. Da war noch Covid und Bühnen und überhaupt Out-of-Home-Veranstaltungen quasi nicht möglich. Was hat dich bewogen oder angetrieben, da Verantwortung zu übernehmen?
Das war in Wahrheit alles ein riesengroßer Zufall, weil ich ja an und für sich Künstleragentin war. Und 2021 hatten wir aufgrund von Covid natürlich alle keinen Job und nichts verdient. Zum Glück habe ich mehrere Berufsausbildungen und bin dann in die Sozialarbeit gegangen, mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet eine Zeit lang. Und meine Vorbetreiberin Doris Ringseis hat das erfahren. Die lebte zu dem Zeitpunkt schon die meiste Zeit auf Kreta und wollte eben aufgrund von Corona nicht sehr viel hin und her reisen. Und hat mich angerufen und gefragt, ob ich das Haus ein Jahr für sie leiten möchte. Ich habe mir gedacht, das ist sicherlich eine noch spannendere Idee als soziale Arbeit, als Agentin, wenn du mal von innen wirklich mitten im Geschehen siehst, wie so ein Theater funktioniert. Und habe freudig zugesagt, habe dann im Mai 2021 begonnen, bei ihr zu arbeiten. Und Ende September hat sie mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die Bühne mittel- oder langfristig zu übernehmen. Und meine Antwort war, nein, nur kurzfristig. Mhm. Und im Jänner habe ich übernommen. Natürlich nicht wissend, dass erstens wir weitere Lockdowns haben werden in unserer Branche und auch nicht wissend, dass es den Ukraine-Krieg geben wird und sämtliche mannigfaltige Krisen. Ja.
Aber höre ich da ein Bedauern heraus?
Nein, am Ende des Tages nicht. Also ganz ehrlich, im Nachhinein, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt und auch welche Kompetenzen ich alle entwickeln muss, hätte ich es mir nicht zugetraut. Ja? Also es war nicht Mut, das zu machen, sondern eher leichte Naivität. Ja? Aber ich bereue keinen Tag. Also es waren sicher die letzten 4 Jahre die anstrengendsten 4 Jahre meines Lebens. Und das sage ich als Mutter von Kindern, die immer gearbeitet hat nebenbei, auch neben der Kinder Vollzeit und studiert hat gleichzeitig. Also selbst das ist noch getoppt worden in der Kulisse. Aber auch die 4 schönsten Jahre. Also ich habe auch sehr viel Spaß, muss ich zugeben.
Ja, wir kommen noch auf den Spaß. Lass uns ein bisschen in die Geschichte eingehen von der Kulisse. Die ist schon auch mit Namen verbunden, mit großen männlichen Namen, Lukas Resetaritz, Alfred Dorfer, Josef Hader, also jetzt mal nur um die Big Names zu nennen. Und wenn man sich heute aber so den Spielplan anschaut, dann findet man viele Frauen, auch viele unbekannte, unter Anführungszeichen Frauen. Die ist jetzt nicht so unbekannt, die ich jetzt nenne, wie die Marie Lang, aber ich habe auch so ein bisschen aus der Podcast-Brille drauf geschaut. Es werden auch Live-Podcasts gemacht mit der Dunkelkammer, wo auch eine Frau mit im Team ist, neben dem Michael Nickbasch. Wie hast du es denn angelegt? Also ist das Absicht von dir oder kommen die Frauen zu dir oder warum gibt es da so eine Vielfalt plötzlich?
Das ist natürlich Absicht. Ich meine, ich bin selber eine Frau. Ich weiß, dass es Frauen immer noch viel schwieriger haben beruflich. Es ist zwar sehr traurig im 21. Jahrhundert, aber Frauen sind immer noch bis zu einem gewissen Grad eine marginalisierte Gruppe. Und gerade als Frau, finde ich, habe ich noch mehr die Verantwortung, Frauen mehr zu unterstützen. Und es ist ja immer dasselbe, praktisch im Spielbetrieb als auch im Fernsehen. Es heißt immer, man zeichnet weniger Frauen auf oder lässt weniger Frauen spielen, weil sie weniger Karten verkaufen. Ja, nona, nicht, wenn du sie nicht spielen lässt. Ja. Leute, die Hunderte, Tausende oder wie viele Stunden auch immer Airtime hatten, kennt natürlich jeder. Ja? Und wenn du den Leuten keine Airtime gibst, wird sie auch niemand kennen. Also es beißt dich die Katze in den Schwanz. Ich bin sehr dankbar, dass eben Leute, wie du sie gerade alle genannt hast, die älteren Männer, so lieb sind und sehr viel bei mir spielen und mich sehr unterstützen, weil sie natürlich querfinanzieren, dass ich jungen Menschen die Möglichkeit geben kann, aufzutreten, weil es ist ein kleines, privat geführtes Haus mit sehr wenig Subvention. Dementsprechend muss ich auch immer kalkulieren. Ja? Und wie gesagt, die älteren Männer finanzieren mir das quer. Und man sieht, dass auch mittlerweile es gut geht, wenn Frauen auf der Bühne sind. Es wird immer besser. Das Einzige, was ich auffällig finde, ist, dass immer wieder Männer dann sagen, naja, das ist Frauenkabarett, das schaue ich mir nicht an. Ja? Und dann siehst du Männer auf der Bühne stehen, die von ihrer Bundesheerzeit erzählen und Frauen sitzen im Publikum und lachen. Mhm. Und du denkst da, mit der Brille geschaut, das ist alles Männerkabarett. Ja?
Mhm. Und wenn du, du hast gerade schon gesagt, du musst ja unternehmerisch auch denken, das ist etwas, was, du hast auch BWL studiert, also du kennst dich grundsätzlich aus mit Zahlen, aber wenn du jetzt nur mit dieser Brille drauf schauen würdest, was verkauft sich am besten?
Alte, weiße Männer.
Das ist auch, auch heute noch so.
Ja.
Mhm. Okay, und hast du eine These, warum das so ist?
Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach strukturelle Ausgrenzung von Frauen über Jahrtausende. Ja? Noch einmal, wenn Frauen genau dieselbe Bühne bekommen hätten die letzten Jahrzehnte, ja? Wie sie Männer gekriegt haben, dann wären die auch bekannter, ja, heute. Und da hat Gott sei Dank auch während der Corona-Zeit ein bisschen ein Demokratisierungsprozess stattgefunden durchs Internet, weil viele Junge die Möglichkeit genützt haben, sich auf den sozialen Medien zu präsentieren. Ja? Weil früher war es dann doch auch so, dass die Theater kuratiert haben, wer darf bei mir spielen und wer nicht und wer wird quasi ein Star und wer nicht. Ja? Und durch diesen Demokratisierungsprozess hat sich das natürlich wesentlich verändert.
Was würdest du denn sagen, hat sich noch verändert seit Corona in dieser Branche, auf diesen Bühnen, mit diesem Geschäft?
Was sich verändert hat, ist, dass die Leute merklich weniger Geld zur Verfügung haben. Ja? Logischerweise durch die mannigfaltigen Krisen. Und viele Stammgäste, also ich rede viel mit den Leuten, die halt bei mir im Theater sind, die früher 3-4 Mal im Monat ins Kabarett gegangen sind, gehen jetzt nur noch einmal. Ja? Man merkt, dass sie auch ein bisschen weniger konsumieren, weil natürlich alles teurer geworden ist. Ja? Und also ich gebe zum Beispiel die Teuerung nicht einmal im Ansatz weiter, aber auch da ist die Gewinnspanne natürlich niedriger geworden und ein bisschen muss man es weitergeben, weil sonst geht es einfach nicht aus. Also das ist sicherlich ein Punkt. Und die Leute, also es ist wieder mehr, habe ich das Gefühl, das Superstar-Prinzip, weil sie seltener weggehen, wollen sie an dem Abend was erleben, was hundertprozentig ihrem Geschmack entspricht, ja, wo sie wissen, da kann nichts schief gehen. Also schauen sie sich wieder Superstars sehr viel an, weil die kennen sie und früher haben sie dann doch öfter, sagen sie, vor allem das sagt das Publikum selber, sie gedacht, ah, das klingt witzig, schauen wir uns das auch an, wenn du 4-5 Mal gehst. Ja. Das wird wieder schwieriger.
Mhm. Und weil ja die Kulisse heißt, vielleicht magst du ein bisschen Einblick geben, was hinter den Kulissen denn so abläuft. Wie ist denn das so, wenn einerseits die Superstars da hinter der Bühne sind und sich vorbereiten oder routiniert sind? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Das ist also mein Punkt eins mal ein sehr großer Organisationsaufwand, weil ja binnen kürzester Zeit sehr viele Leute kommen. Das heißt, wir verköstigen dann 200 Leute zwischen 18 und 20 Uhr, ja, teilweise mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Also es ist wirklich ein Mega-Aufwand, dass du das alles hinbringst, koordiniert. Die Stars und Sternchen und alle, die kommen, sind eigentlich sehr routiniert. Ja. Mhm. Die wissen schon, was sie tun, sitzen dann entweder, wir haben so einen speziellen Tisch im Beisel, das ist der Künstlertisch. Da dürfen nur Künstler sitzen, sonst niemand, ja. Das weiß auch das Publikum, dass man sie dort nicht anquatscht. Das ist quasi das Leo. Da können sie noch essen vor der Vorstellung. Das machen auch viele und unterhalten sich und so. Oder manche sitzen auch lieber in der Garderobe und wir unterhalten uns. Aber grundsätzlich läuft das alles sehr amikal und nett ab. Und ich lasse logischerweise auch nur Leute spielen, die ich mag. Ja,
ja, ja, das ist ja dein Vorrecht natürlich, genau. als Chefin. Dennoch ist es ja so, dass man schon, also die Kulisse ist, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das ist halt ein Wirtshaus und eine Bühne gleichzeitig oder eine Kleinkunstbühne gleichzeitig.
Die aussterbende Gattung des Bühnenwirtshauses, ja, was früher sehr, sehr gängig war in ganz Österreich. Und jetzt gibt es zum Beispiel in Wien nur noch zwei, eben die Kulisse und das Orpheum.
Mhm. Und du hast schon gesagt, du hast ja auch eine Künstleragentur und hast dich sozusagen von einem anderen Bereich oder mit einer anderen Brille diesem Bereich schon genähert. Aber was macht die Magie unter Anführungszeichen jetzt aus, dass Menschen dort sitzen, dass sie essen, trinken können und so eine geistige Nahrung auch bekommen, unter Anführungszeichen. Ich kenne es aus Graz vom Theatercafé.
Genau.
Und aber in deinen Worten, was ist der Unterschied zu einer normalen Kabarett oder Kleinkunst oder Theaterbühne?
Ja, du hast schon einiges vorweggenommen. Genau das ist die Magie. Also es ist ein altes Beisel, es ist nicht so Glas-Stahl-Palast, alles modern. Es ist wirklich sehr urig, ja, kombiniert mit modernen Elementen. Und die Leute können eben gemütlich zusammensitzen, essen und haben danach noch einen unterhaltsamen Abend mit geistiger Nahrung. Und für die KünstlerInnen, die sagen immer, was es so besonders macht, ist, dass du so extrem nah am Publikum bist, ja, und unmittelbar mitkriegst die Reaktionen. Das gefällt den Künstlern besonders. Kann ich schwer beurteilen, da ich keine Darstellerin bin. Aber
ja, häufig. Aber das ist Nähe ist natürlich schon auch ein Zaubermittel, weil man da spürt, dass da Menschen und dort ein Mensch ist oder Menschen sind auch auf der Bühne. Und dieses Verbindende, ich möchte ein bisschen noch über diesen Wirtshausgedanken sprechen, weil du kommst ja vom Land unter Anführungszeichen, also Gmunden ist schon Land, wiewohl es eine Bezirksstadt ist, aber eben auch aus einem Wirtshaus. Ich komme auch vom Land, also ich kenne auch diesen Melting Pot, den es früher gegeben hat und der total wichtig war, um sozial und gesellschaftlich sich auszutauschen und wo man auch wusste, was sind sozusagen die Themen und was ist gerade wichtig zu verhandeln. Jetzt hat sich das, noch so ein Corona-Thema, sehr stark verlagert auf die sozialen Medien und der Wirtshaustisch ist auf einmal riesengroß geworden, aber deutlich aggressiver in der Aushandlung von Themen. Und was erlebst du, was sozusagen auch gesellschaftlich relevant ist in diesem Bühnenwirtshaus?
Es ist schon relativ oft der Fall, dass wir, also Künstler oder teilweise Gäste, ja, wirklich lange sitzen, bis wirklich spät in der Nacht, ja, und uns unterhalten und alle möglichen gesellschaftspolitischen Dinge verhandeln. Also das ist natürlich etwas, das so ein System begünstigt, ja, mit Wirtshaus. Ja. Und es ist wirklich, das sind sehr nette und interessante Abende oft, ja. Im Gegensatz zu den sozialen Medien, also da schlägt uns immer wieder schon sehr viel Hass entgegen, ja. Vor allem am Anfang, als wir angefangen haben, queere Leute spielen zu lassen und so weiter, Pride Month zelebriert haben und so, also da gab es wirklich, wirklich Angriffe, verbale, die nicht mehr schön waren und sogar physisch, ja. Also es hat tatsächlich, haben junge Burschen versucht, die Pride-Fahne runterzureißen, ja. Während wir gespielt haben, aber wir waren nicht draußen. Und dann kriegst du halt böse Mails mit, wenn ihr jetzt solche Leute spielen lasst, komme ich nie wieder und so weiter. Ein treuer Fan bisher der Kulisse. Ja, ich schreibe dann immer zurück, dass Menschen, die so intolerant sind, eh nicht willkommen sind und dass mir das sehr recht ist. Ja,
also, da bist du auch konsequent.
Ja, komplett. Also wir sind da extrem konsequent, auch wenn es darum geht, was wirklich seltenst passiert, dass jemand sexistisch, rassistisch oder sonst was beleidigt wird von Gästen, die Leute hauen wir sofort raus. Das war, muss ich aber ehrlich sagen, in den letzten 4 Jahren 3-mal der Fall.
Mhm.
Da sind wir extrem konsequent, das geht nicht. Ja, muss man sich auch nicht bieten lassen im 21. Jahrhundert.
Mhm. Und das heißt aber, dass, um nochmal auf diesen Wirtshausgedanken zu kommen, dass die Leute, noch einmal zurückgedacht, am Land sind ja dann schon wirklich viele sehr unterschiedliche. Also du hast dann auch den FPÖ-Wähler und die Biobäuerin und, ja, also so, ich sage jetzt ein bisschen, ja, klischeehaft, aber es ist schon eine Mischung, die auch ein bisschen abbildet, wer ist aller da. Und wenn ich dir jetzt da so zuhöre, dann habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl, alle sind dann aber nicht willkommen, wenn sie sich halt nicht an die Regeln halten, unter Anführungszeichen.
Es sind alle willkommen, die niemanden beleidigen. Ja, ganz einfach. Mhm. Also es gibt sogar FPÖ-Wähler, ein Pärchen, die immer kommen.
Ja.
Da muss ich immer sehr lachen, weil die sagen jedes Mal, wenn ich sie sehe, na, ihr habt so ein linkes Programm, schrecklich. Sind aber 2-mal im Monat da. Ja, das ist immer sehr witzig. Und die sind ja auch ganz nett, ja, und, aber deklarieren sich halt zur FPÖ. Ist ja okay, also jeder soll wählen, was er will, um Gottes Willen. Aber natürlich impliziert schon das Programm, dass bei uns eher Linke sehr offene Menschen sind. Ja, es ist eher ein Bubblehaus, sagen wir so.
Mhm. Und Kabarett und Kunst überhaupt hat ja immer auch die Aufgabe, Dinge sichtbar zu machen, die man jetzt, weil man Alltag hat und nicht ständig Zeit und Lust und vielleicht auch nicht den Blick hat, sich Themen zu vergegenwärtigen. Das ist die Aufgabe auch der Kunst. Das ist manchmal schon brutal gewesen in Österreich. Man denkt an, keine Ahnung, Thomas Bernhard oder Elfriede Jelinek, wo viel Verstörung drinnen war. Aber es ist manchmal eben auch über Humor geht es sehr gut, weil Satire und Humor ist natürlich etwas, was wir als Österreicherinnen und Österreicher gut annehmen können. Das taugt uns eigentlich mehr. Aber wenn dann so jemand wie, ich sage jetzt mal was, wie Lisa Eckert, ja, würdest du Lisa Eckert den Raum geben, wenn sie denn wollen würde?
Die Lisa hat früher sogar in der Kulisse gespielt, ja? Bevor sie so groß war. Und ja, ich würde sie auch heute wieder spielen lassen. Ich glaube nicht, dass sie Antisemitin, ich kenne sie persönlich nicht, muss ich dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass sie Antisemitin ist oder so. Ich glaube eher, dass sie das alles sehr überhöht und überspitzt. Und ich würde mir das zumindest einmal live selber anschauen, auch bei mir im Haus. Ich bin auch der Meinung, ich bin nicht die Humorpolizei. Ja, wir stehen natürlich für Humor mit Haltung, aber ich bin nicht die Humorpolizei. Das heißt, alles, wo ich der Meinung bin, dass das politisch in Ordnung ist, würde ich machen lassen. Und wie gesagt, ich glaube wirklich nicht, dass sie eine Rassistin ist oder Antisemitin.
Das glaube ich auch nicht. Also nicht nur, also sage ich jetzt nicht, weil sie Steirerin ist. Ich habe einmal mit ihr ein langes Gespräch geführt, wo ganz klar wurde, dass sie diese Rolle ganz, ganz präzise definiert
hat.
Das
glaube ich auch.
Und schon mit dieser Überhöhung quasi über die Hintertür kommt. Das ist nicht leicht zu lesen, muss man sagen. Aber ich glaube, dass sie wirklich oft missinterpretiert wird.
Glaube ich auch.
Deswegen hat es mich interessiert, wie du dazu stehen würdest, weil ich glaube, dass es auch schwierig ist, wenn man nur in der Bubble bleibt, also gerade als Wirtshausanspruch.
Ja. Und das tut weh, was sie sagt, ja, definitiv. Aber, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn sie wieder mal spielt.
Ja, vielleicht hört sie es ja.
Ich werde sie schicken.
Alexa, wir haben schon ein bisschen geredet über die unternehmerischen Herausforderungen. Du hast gesagt, du bist eigentlich wenig subventioniert, aber ein bisschen schon auch. Wie hat sich denn der Förderanteil verändert oder ist der konsequent gleich? Wer gibt dir von der öffentlichen Hand Geld, abseits eben von deinen Einnahmen?
Also ich kann das ehrlich sagen, nachdem das hier auch öffentlich einsehbar ist. Die Stadt Wien gibt mir 41.000 Euro, jetzt seit 2022. Vorher haben wir nichts gekriegt. Ohne die Förderung der Stadt Wien wäre das jetzt auch nicht mehr möglich, das Haus zu führen. Aber in Wahrheit bräuchte ich 100.000 im Jahr. Weil die Teuerung natürlich auch uns trifft. Wir sind alle Kollektivvertrag Gastronomie. Wir hatten allein voriges Jahr 2 Erhöhungen. Verstehe mich nicht falsch. Mir ist klar, dass die Leute Geld brauchen. Wir sind eigentlich auch fast alle wesentlich sogar über Kollektiv bezahlt, ja. Weil ich der Meinung bin, man kann damit nicht leben. Und ich bin der Stadt Wien dankbar natürlich für das Geld, versuche aber auch noch mehr rauszuholen natürlich. Und so geht es sich knapp aus. Abseits davon gibt es eigentlich Künstler, in dem Fall ungegendert, weil es stimmt, die mich sehr unterstützen. Also ohne Alfred Dorfer wäre es sehr eng geworden. Der hat mir viele, viele Vorstellungen geschenkt und gratis gespielt, immer wenn irgendwas zu reparieren, weil ich kein Geld hatte und so. Was oft der Fall war die ersten Jahre. Dasselbe hat der Josef Hader gemacht, selbe Peter Klien und Klaus Eckel. Das sind so meine wesentlichen Unterstützer, ohne die es echt eng würde.
Da muss man ja doch wieder eine Lanze für die alten weißen Männer brechen, oder?
Ich liebe sie. Ja, natürlich.
Aber ist das denn auch, also wird das auch thematisiert? Also du hast schon gesagt, mit deiner Programmplanung bindest du viele andere Stimmen ein. Auch die, ich glaube, du warst das erste Haus, wo das politisch korrekte Kabarett gelaufen ist mit der
Denise Bourbon.
Genau, Denise Bourbon. Und andererseits eben gesagt, okay, die Menschen wollen alte weiße Männer, die alten weißen Männer helfen auch, wenn Not am Geld ist. Also wie verhandelt ihr diesen Geschlechter-Gap?
Das ist ganz einfach. Diese alten weißen Männer, die da eben bei uns viel unterstützen, die finden das super, dass ich so programmiere, wie ich programmiere. Mhm. Ja? Denen taugt das total und das ist auch der Grund, warum sie mir helfen. weil sie sagen, sie haben selber dort am Anfang Möglichkeiten gehabt, am Anfang ihrer Karriere und möchten auch diese Möglichkeiten weitergeben und unterstützend wirken, ja, für junge Leute. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, sehr nett, weil das müssten sie nicht machen, ja. Es sind auch Abende, wo zum Beispiel dann Jüngere spielen. Wir haben so ein Mixed-Show-Format, Katze im Sack. Und wenn da halt lauter sehr unbekannte Junge sind, ja, ist es manchmal schwierig, viele Karten zu verkaufen. Da ist zum Beispiel vor 2 Wochen der Klaus Eckel spontan eingesprungen, ja, und hat gesagt, hey, dann spiele ich 10 Minuten mit dem Namen Klaus Eckel, was natürlich sofort ausverkauft. Mhm. Dasselbe macht er mir jetzt im Dezember wieder, obwohl er Kinderdienst hat, aber seine Freundin schaut dann auf die Kinder kurz. Ja. Also das ist schon sehr nett, weil damit unterstützt er nicht nur das Haus, sondern vor allem auch die jungen KollegInnen. Ja? Mhm. Weil das Haus ist voll und das Publikum sieht die jungen KollegInnen, die es sonst nicht gesehen hätten vielleicht. Ja,
ja, das ist ein schlauer Move eigentlich und toll, dass sie da mitmachen. Du hast schon gesagt, du warst immer voll berufstätig, mit Kindern, mit Studium. Diese Frage kriegen erfolgreiche Frauen immer gestellt und deswegen muss ich einen kleinen Disclaimer machen, weil ich will dich jetzt nicht auf das quasi festnageln, aber natürlich bist auch du eine Art von Role Model zu sagen, okay, wie habe ich das gemacht, was waren die Herausforderungen und wie bin ich damit umgegangen und wer war mein Netz? Und vielleicht kannst du ganz kurz einmal schildern, was sozusagen die Ausgangssituation war und wie du dabei bleiben konntest, eben trotzdem so stark im Beruf zu sein.
Ich glaube, das ist nur gegangen, weil ich selbstständig war immer. Ja, ich glaube nicht, dass das angestellt gegangen wäre. Allein wie oft die Kinder krank waren im Kindergarten oder irgendwas war, Läuse, dann musste ich wieder sofort holen. Ist ja immer irgendetwas, vor allem bis zur Volksschule. Und ich glaube nicht, dass das ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin mitgemacht hätte. Also das war mal die Grundvoraussetzung, die Selbstständigkeit. Das Zweite ist, der Vater meiner Kinder war auch selbstständig. Ja? Und somit konnten wir uns das in der Kinderbetreuung ganz gut einteilen. Und wir hatten eigentlich immer, bis die Kinder in die Volksschule kamen, ein Au-pair-Mädchen. Weil anders wäre das definitiv nicht gegangen. Es war aber natürlich auch so, dass ich halt doch da relativ ehrgeizig war und sonst wäre es vermutlich auch nicht gegangen, viele Jahre echt nur 4-5 Stunden Schlaf hatte, vor allem, wie ich meine Masterarbeit dann geschrieben habe. Ja, das ist halt dann passiert, so ab 11 am Abend bis 3 in der Früh, 4 in der Früh täglich. Ja.
Wow.
Also heute mit 50 würde ich das nicht mehr schaffen. Und ich glaube natürlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich eine bessere Mutter gewesen. Nicht, dass ich jetzt eine schreckliche Mutter war, ja. Aber wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Auf der anderen Seite, es hat immer alles zwei Seiten, habe ich natürlich dadurch, dass ich doch dann immer berufstätig war und ein bisschen Karriere gemacht habe, andere Möglichkeiten jetzt, den Kindern das Studium zu finanzieren und ein sorgenfreies Leben. Es hat alles, jede Seite zwei Medaillen und meine Kinder arbeiten ja auch neben dem Studium in der Kulisse, ja, und finden das jetzt eigentlich alles sehr super.
Ich darf dir als jüngstes Kind einer Großfamilie berichten, dass wenn Eltern oder Mütter wenig Zeit haben, das schon auch eine frühe Freiheit für Kinder bedeutet, weil man früh Verantwortung kriegt und die ausbauen kann. Und wenn man, zumindest bei mir ist es so passiert, dass ich oft unterm Radar war und damit aber auch viel Autonomie eben mir auch zugestanden habe. Und es hat mich wahrscheinlich sicherer gemacht in all dem, was halt dann so im Aufwachsen ist. Und ich versuche das eben bei meinen Kindern auch genau absichtlich so zu machen. Jetzt bin ich auch nicht die schlechteste Mutter, zumindest attestieren sie mir das nicht. Aber ich kümmere mich oft bewusst nicht drum.
Das finde ich einen guten Ansatz. Und wie gesagt, dadurch, dass ich ein Wirtshauskind war, hat sich auch eher weniger jemand gekümmert, weil keine Zeit war. Ja. Das kann ich bestätigen. Also wenn man so ein bisschen unterm Radar läuft, ist das nicht unangenehm, wie du richtig sagst, wenn man selber früh Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Und das merke ich auch an meinen Kindern. Also die waren eigentlich immer sehr selbstständig, ja. Muss man schon sagen. Die waren immer sehr selbstständig. Auch konnten sehr jung schon kochen, machen es auch gern. Haushaltsführung, das war mir wieder wichtig. Ja. Also wir hatten zum Beispiel nie eine Putzfrau, das wollte ich nicht, weil ich es immer sehr schräg gefunden habe, dass Frauen, die besser gebildet sind als ich, nur aus einem anderen Land kommen, den Dreck von mir und meinen Kindern wegräumen müssen. Ergo ist bei uns so am Samstag immer Putztag gewesen, das habe ich ihnen alles beigebracht, ja, und leben jetzt natürlich alle schon alleine und funktioniert bestens. Ja,
ja eben. Das ist schon auch irgendwie, was man bei all dem Quality-Zeit und alle Mütter haben immer zu wenig Zeit, weil und wenn sie arbeiten und so. Ich glaube, man kann es auch ein bisschen in eine positive Erzählung verwandeln, indem man sagt, ja, okay, was brauchst du denn für ein gutes Leben? Brauchst natürlich auch die Sicherheit, dir vertrauen zu können. Und wie kriegst du die, indem du halt früh schon übst, je nachdem, ja, was halt möglich ist. Aber weil du Wirtshauskind gesagt hast, wir haben schon kurz gesagt, du Gmunden ist quasi deine, du bist auch dort geboren, oder?
Ja.
Ja. Sehr schön am Traunsee, liebe ich sehr. Mhm. Wenn du es vergleichen wollen würdest, die Wirtshauskultur am Land versus sozusagen in der größten Stadt Österreichs, was sind die Gemeinsamkeiten und wo geht es diametral auseinander?
Ich glaube, es geht diametral auseinander, so wie du vorher schon gesagt hast. Also bei unserem Stammtisch waren immer alle Menschen, ja, alle Fraktionen, haben am Vormittag Karten gespielt. Das habe ich übrigens, wie ich sehr klein war, so mit 4 sehr gerne gemacht, mit den alten Männern Karten gespielt, mit Geld. Und da die halt dann schon am Sonntag, wie sie betrunken waren, habe ich halt oft gewonnen. Das haben meine Eltern verboten. Ich habe es weitergemacht und habe dann das Geld immer in Plastiksäcken unter der Linde im Gastgarten vergraben, was viele, viele Jahre später gefunden wurde.
Wirklich?
Ja. Kleine Anekdote am Rande. Naja, da treffen halt viel mehr unterschiedliche Meinungen aufeinander. Ja, du kriegst viel mehr Schicksale mit, die diskutieren und verhandeln ja alles am Stammtisch. Ihre Eheprobleme, Politik und so weiter. Das ist, glaube ich, in der Stadt weniger der Fall, weil es auch diese Stammtischrunden nicht so gibt. Mhm. Ja, treffen sich halt dann Klicken zum Abendessen oder so, aber es ist schon was ganz anderes. Ich meine, wir hatten zum Beispiel nur einen Tag im Jahr geschlossen, und zwar am 25. Dezember. Und am 24. am Abend hat mein Vater die betrunkenen letzten Gäste nach Hause gefahren, bevor es Weihnachten gab. Ja. Zum Beispiel. Also völlig anderes Leben. Ist nicht so unwitzig im Nachhinein, aber damals auch nicht so schrecklich. Ja. Klingt schlimmer, als es ist. Ist halt Lebensrealität gewesen.
Ja. Wenn du ein bisschen in die Zukunft blicken möchtest, immer gar so weit kann man nicht in die Zukunft blicken, ist auch gar nicht notwendig, aber worauf ich mich sehr freue, ist Anfang Dezember kommen die Nonnen zu dir, die Nonnen von Goldenstein. Das ist eine Geschichte, die hier im Podcast auch noch ganz ausführlich besprochen wird, weil ich mit der Edith Meinhardt drüber rede. Aber ihr erinnert euch vielleicht, in Salzburg haben Nonnen ein Kloster besetzt, zurückerobert oder sind immer noch dabei. Und weil sie sich nicht ins Altersheim quasi sperren lassen wollten, eine sehr vielschichtige Geschichte. Aber also da gibt es die Buchpräsentation bei dir, so dass ich genau den Bogen irgendwie wieder zumachen kann. Aber wenn du eben ins nächste Jahr oder in die nächsten, sagen wir mal, 2 Jahre dich denkst, was hast du denn vor mit der Kulisse?
Zu den Nonnen möchte ich noch sagen, obwohl bei uns in der Kulisse das Geld jetzt selber eher eng ist, wir als auch alle auf der Bühne schenken den Nonnen den gesamten Erlös dieses Abends, ja, weil was man mit den Frauen gemacht hat, ist wirklich schrecklich. Ja. Das ist mal das Erste. Und ich freue mich sehr auch auf diesen Abend. Die nächsten Jahre werden wir so gestalten wie die letzten. Schauen wir, was kommt. Hoffentlich mit viel weiblicher Energie, guten Geschichten. Was mich auch besonders freut, 2026 im Herbst wird der Andreas Witterseck die Premiere in der Kulisse machen.
Wow.
Das ist natürlich besonders nett, weil er hat dort angefangen und jetzt zum 70er das Programm, das ist sicherlich auch ein Highlight. Ja.
Ja, Andreas Witterseck, auch so einer. Eines, was mir noch aufgefallen ist, bei dir in der Kulisse, da hängt so ein Bild und da sind die quasi eben auf den Schultern dieser doch fast Männer, wurde die Kulisse gebaut, eben Witterseck und also viele andere. Ich will die jetzt nicht alle nennen, weil ich will es gar nicht so negativ. Wir haben die alten weißen Männer heute quasi mit einem kleinen Sockel versehen. Aber wie wäre denn das Verhältnis, wenn du so ein Bild heute zeichnen würdest, wer alle in der Kulisse auf der Bühne steht?
Du wirst lachen. Wir haben einige Künstlerinnen und ich überlegt, wir werden versuchen, dieses Bild nächstes Jahr nochmal zu inszenieren, aber mit Frauen.
Ah, okay. Also,
und dann daneben hängen.
Und dann daneben hängen. Okay, also nicht austauschen, sondern ergänzen.
Genau, nicht austauschen, sondern ergänzen. Nein, ich bin kein Freund von Geschichtsverfälschung, in keiner Weise, auch in dem Fall nicht. Aber mittlerweile wäre das natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Ja. Also es gibt mittlerweile doch Gott sei Dank wesentlich mehr Frauen auf der Bühne, ja, und auch queere Menschen. Und es wird vielfältiger. Ja. Und in Wien findest du auch Publikum dafür. So ist es nicht.
Mhm. Letzte Frage noch zur Publikumsstruktur. Kabarett ist ja, ich will nicht sagen, spricht ältere Menschen mehr an als jüngere? Also ich kriege das immer so mit, wenn ich ins Kabarett gehe, denke ich mir, da bin ich jetzt immer die Jüngste. Wie kommt das? Wie geht es da bei dir? Also wie schaut es bei dir aus? Und ziehen andere Menschen auf der Bühne andere Menschen im Publikum an?
Also zuerst mal, du hast recht, nachgewiesenermaßen ist das Kabarettpublikum eher 40 plus und es kaufen mehrheitlich Frauenkarten und Männer gehen mit. Ja. Mhm. Also das ist nachgewiesen. Und ja, es ist natürlich richtig, unterschiedliche Acts haben unterschiedliches Publikum. Ja. Es gibt gewisse KünstlerInnen, die haben durch die Bank sehr gemischtes Publikum, andere älteres, andere jüngeres. Es ist auch das Konsumverhalten sehr unterschiedlich. Ja. Also mittlerweile weiß ich natürlich, bei welchem Künstler, welcher Künstlerin was am meisten gegessen wird. Beim einen ist es Schnitzi, beim nächsten Schweinsbratl, beim dritten vegane Currywurst. Ja.
Okay, sag, was wird bei Alfred Dorfer gegessen?
Alles. Alfred ist ein sehr gutes Beispiel, weil das immer die haben. Also das ist ein extrem konsumfreudiges Publikum, ja, mit sehr hohen Umsätzen.
Okay, und wo, also sag, ich verrate doch das jetzt.
Ja.
Wo weißt du genau, wer was isst?
Zum Beispiel bei PCCC sind sehr viele vegane, vegetarische Speisen gehen da.
Ja. Mhm. Da sind wir jetzt bei den politisch korrekten.
Genau. Da gehen sehr viele. Oder beim Kian Kaiser, der Cousin, der jetzt den Nachwuchskabarettpreis gibt, da kriegt auch da eher vegetarisch-vegan. Ja.
Mhm.
Während bei den Älteren ist dann eher Schnitzi, Schweinsbratl und Co.
Aber das ist gut für dich in der Kalkulation, oder?
Das ist, ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil ich es ja nicht wusste. Mittlerweile ist es super, ja.
Und wenn du, das interessiert mich jetzt noch sozusagen in der Organisation und in der Abwicklung, wenn du eben 200 Menschen an einem Abend verköstigst und das ja natürlich dann auch noch quasi zeitlich so.
In eineinhalb Stunden.
Genau, bevor das.
À la carte.
Ja. Wie organisierst du das im Hintergrund? Wie groß ist dein Team?
Gesamt arbeiten aktuell 28 Personen in der Kulisse, natürlich nicht alle Vollzeit. Aber du brauchst an so einem Abend wirklich richtig viel Personal. Ja.
Mhm.
Weil allein schon zwei Bars besetzt werden müssen mit gesamt drei Menschen. Es sind dann üblicherweise drei KellnerInnen, zwei SpeisenträgerInnen, zwei Leute in der Küche, Einlass, Kassa, Abenddienst und so weiter. Technik, also es ist ein personalaufwendiger Betrieb und somit natürlich auch im Hintergrund für Arbeit mit Dienstplänen schreiben und so weiter. Ja.
Wenn du jetzt auf deine bisherige Zeit in der Kulisse zurücksiehst mit einem wachen Auge, was würdest du sagen, was ist das Schönste an dieser Arbeit und was ist das Nervenzehrendste?
Das Nervenzehrendste war vor allem, am Anfang, die ersten Jahre war ich das nicht gewöhnt, mittlerweile geht's, dass 24/7 irgendwas ist und du erreichbar bist, ja, und immer irgendetwas ist. Also gutes Beispiel, vor 2 Jahren im Dezember war ich einmal einen Abend zu Hause mit meinem Freund und habe gekocht. Das Handy hat geklingelt und ich habe einen Weinkrampf und eine Panikattacke gekriegt. Ich habe wirklich schon Angst vor dem Handy gehabt, weil was ist jetzt wieder? Ja.
Mhm.
Dann halt einfach natürlich, im Winter sind Leute krank, Krankenstände am Samstag 2 Stunden vor Dienstbeginn. Passiert, logisch, ja. Aber das sind natürlich extreme Stressfaktoren, ja, weil das 24/7 so ging. Das war wirklich das Anstrengendste für mich. Wie gesagt, wirklich schon Angst gehabt vor dem Handy. Und das Schönste sind einfach Abende, wo du siehst, das Publikum hat Spaß, ist unterhalten und nimmt aber auch was mit nach Hause, gesellschaftspolitisch. Also ich habe einen sehr hohen Gestaltungswillen und mir ist wichtig, dass man nicht nur unterhalten wird, sondern auch irgendwas mit nach Hause nimmt, was der gesamten Gesellschaft was bringt. Und da gibt es halt sehr viele solche Abende. Ja. Und wenn das gelingt, alle glücklich sind, wir nachher alle sitzen, Bier trinken, dafür lohnt es sich zu leben.
Das ist ein sehr schönes Schlussmotto, würde ich mal sagen. Dafür lohnt es sich jedenfalls zu leben. Was es alles in der Kulisse gibt, das hänge ich euch natürlich auch noch in die Shownotes. Alexa, ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Ja, wenn Frauen auf Bühnen zugehen und es auf der anderen Seite auch Ermöglicherinnen gibt, die das Potenzial von Frauen und von Humor und von Kunst von Frauen sehen, dann wird das eine gute Mischung. Und ich habe heute gelernt, dass alte weiße Männer nicht automatisch alte weiße Männer sein müssen. Ich wünsche euch alles Liebe und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, ja. Baba.